AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz im Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Willkommen zur 12. Folge von Payment and Banking, eurem AI in Finance Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute an meiner Seite, wie immer, der Mann, der selbst ChatGPT-4 ins Schwitzen bringt. Moin Mike, wie geht's dir?
Morgen, lieber Sascha. Gut geht's. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich ChatGPT ins Schwitzen bringe oder momentan in Deutschland jeder schwitzt. Es ist furchtbar schwül,
aber ich.
Gewittrig, aber gut geht's. Es war eine knackige Woche. Ich hatte tatsächlich, war nochmal on the road, nochmal on tour, unterwegs im Namen des Herrn sozusagen und durfte bei einem Barcamp etwas zum Thema KI sagen und KI in Finance natürlich, also genau unser Thema. Und es war interessant. Das war ein spannender Tag.
Wurde das aufgezeichnet eigentlich?
Nee, es gab ein paar Bilder und ein paar LinkedIn-Posts, aber nee, aufgezeichnet wurde es nicht. Das war auch schon eigentlich ganz cool gemacht. Es war wie im Barcamp, also hat es ganz viele so, es war ein Coworking Space, also es war vom FÖB veranstaltet und so ein Coworking Space, wo dann ganz viele so einzelne Sessions waren und ich hatte zweimal eine Session, also zweimal die gleiche und es war ganz hoffentlich unterhaltsam. Ich fand es ganz gut.
Du spielst das jetzt so runter für alle Nicht-Banker, ja, oder nicht so versierten. Der FÖB ist der Verband öffentlicher Banken. Tatsächlich relativ groß. DKB ist auch Mitglied dort. Und ich tatsächlich auf solche Art von Veranstaltungen kommt dann auch nicht jeder. Und ich glaube auch, das, was du da erzählt hast, war für viele nicht nur neu, sondern tatsächlich auch sehr, sehr interessant.
Neuland, könnte man sagen. Den alten Hashtag auch nochmal rauszukriegen.
Das Internet ist für uns alle neu.
Das Internet ist für uns alle neu. Ja, wenn ich dann noch einen Satz zu sagen darf, also es war, also was immer schön ist, dass du spürst, dass Menschen Bock haben darauf, was zwischendurch schon manchmal ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Angst, okay, du erzählst jetzt da was sie schon tausendmal gehört haben, ja, klar, und nee, war nicht so.
Ja, ich glaube, da machen wir auch nochmal irgendwie einen Deep Dive zu in den nächsten Wochen. Wie weit sind hier eigentlich schon fortgeschritten bei dem ganzen Thema KI-Integration, Governance in den unterschiedlichen Banken und Co.? Denn ich glaube, dass die Schere geht immer weiter auf. Diejenigen, die tatsächlich sich ab Sekunde 1 damit beschäftigen, Anwendungsfälle rausbringen, sich intensiv damit beschäftigen, was können sie ihren Kunden damit Gutes tun. Und dann gibt es ganz lange nichts und dann gibt es diejenigen, die einfach nur abwarten, haben wir schon im Vorgespräch eben gehabt, und wirklich nur auf andere schauen und sagen, naja, entweder geht das wieder weg, dieses KI, hoffentlich, oder wenn es nicht wieder weggeht, dann springe ich halt bei irgendeinem Berater oder einer IT-Bude halt irgendwie drauf und kaufe mir das als SaaS- oder Enterprise-Lösung teuer ein. Ich bin unsicher, was die richtige Lösung ist.
Also ich hätte da so eine Meinung, aber ich glaube, die ist hinlänglich bekannt. Ich habe in Vorbereitung, also erstmal, wie geht's dir? Also ich habe gerade, du hast gefragt, wie es mir geht, wie geht's dir?
Alles tut ganz fantastisch. Nee, richtig gut. Ich habe mich tatsächlich auf heute gefreut. Habe auch eine knackige Woche, auch tatsächlich eine Reisewoche mal wieder. Und freue mich, wenn das Wochenende jetzt kommt.
In der Tat. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es dir ging in Vorbereitung der News. Ich habe so zwischendurch den Eindruck, es wird immer mehr so an Nachrichten. Also wir könnten, also die Liste, ihr seht das ja nicht, das ist das Schöne daran. Die Liste ist jetzt schon sehr lang. Und ich habe wir haben so einen gemeinsamen Stock, Sascha und ich. Und beim Befüllen habe ich gedacht, nee, das lässt jetzt weg, das lässt jetzt. Und das war alles, war wirklich so, aber es ist eigentlich eine geile News. Also wir haben wirklich, es passiert viel. Magst du in irgendeiner Art und Weise anfangen?
Ich fange mal an. Ich würde sagen, wir machen heute nicht so ganz kategorisch OpenAI-Ecke und dann so, sondern wir gehen einfach mal in die Big Player rein und werden dann so ein bisschen kleiner vielleicht von den News. Natürlich fangen wir auch mal wieder mit etwas an, was für sehr viel Furore im Silicon Valley gesorgt hat. Nämlich Elon Musk hat mal wieder die KI-Welt in Aufruhr versetzt. Und diesmal geht es um Rock, seinen eigenen Chatbot, der auf der Plattform X läuft. Haben wir auch ab und zu schon mal hier darüber gesprochen. Und Elon hat jetzt angekündigt, dass er Grok neu trainieren möchte. Und zwar nicht mit irgendeinem Datensalat, sondern mit dem, was er selbst als, hat es formuliert, politisch unkorrekte, aber faktisch wahre Inhalte bezeichnet. Die NutzerInnen von X wurden daraufhin aufgefordert, entsprechende Beispiele einzureichen. Ich habe mich dann gefragt, was das genau bedeutet, und das ist so ein bisschen schwer zu sagen, aber die Stoßrichtung ist klar, weil Musk hat ganz klar gesagt, er will weg von diesem Mainstream-Narrativ hin zu einem Modell, das offenbar mehr so seiner eigenen Weltanschauung entspricht. Und wir erinnern uns, eine Grok war ja eigentlich mal oder ganz ursprünglich so dieses radikal wahrheitssuchende AI-Modell von XAI. Aber man muss sagen, mittlerweile bröckelt einfach so dieses Versprechen. Früher, und das fanden wir auch beide sehr cool, bezeichnete Grok Donald Trump und Elon Musk selbst als Gefahr für die US-Demokratie. Es verwies immer mal wieder auf die Risiken vom Klimawandel. Aber heute ist es komplett anders. Grok sagt, der Klimawandel sei perspektivabhängig, auch spannendes Wort. Die nutzen Desinformation so als eine legitime Abweichung vom Mainstream. Und also man muss das zusammenfassen, Grok sagt inzwischen mehr oder weniger, was Elon denkt und nicht mehr, was wirklich wissenschaftlicher Konsens ist.
Ja, absolut. Und das wissen wir ja auch aus der Vergangenheit. Also es gab ja mal die Zeit, wo man Grok auch zu Elon Musk befragen konnte, wo die Antworten tendenziell kritisch waren. Das hat sich ja dann irgendwann wie durch Zauberhand verändert, und das war es nicht mehr ganz so kritisch. Und was halt auch wichtig ist in dem Zusammenhang, also er hat wirklich gesagt, dass er also die Geschichte der Menschheit irgendwie neu schreiben möchte. Also er hat eine ganz eigenartige Formulierung mal wieder genommen, nachdem er erst einmal auch sich oft darüber beschwert hat, wie scheiße er eigentlich Grok findet. Das ist ja immer das Interessante. Und ich glaube, er findet ihn halt, wie gesagt, deshalb so schlecht, in Anführungsstrichen, weil er halt, ich glaube, er ist nicht so woke, wenn man das sagen darf, wie oder politisch korrekt. Woke ist ja manchmal auch so ein, fast schon manchmal wie ein Schimpfwort, aber nicht so politisch korrekt wie viele andere LLMs. Vor allen Dingen, wir erinnern uns, gerade beim Thema Bildgenerierung, also man kann durchaus Alice Weidel generieren lassen in einem Nazi-Outfit. Das ist jetzt bei Grok kein so ein Riesenproblem. Also das ist schon sehr viel offener sozusagen, wo Sora und Co. Einfach sagen, nee, mache ich nicht. Und jetzt will er es halt nochmal auf ein neues Level heben. Und das ist hochgradig gefährlich, weil das haben wir ja auch gemerkt, du hast es gerade gesagt, ne? Elon Musk hat nicht nur eine Reichweite, was seine Followerinnen und Follower betrifft, sondern er hat extrem viel Geld und er hat die Macht, Dinge sehr stark zu beeinflussen, und mit einem entsprechenden Chatbot an seiner Seite, ja, nicht so, also keine richtig gute News, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das ist nicht nur inhaltlich problematisch oder gefährlich, wie du es sagst, sondern das ist auch technisch relevant, weil interne Berichte zeigen wohl jetzt, dass Grok-Systeme gezielt so justiert wurden, dass sie wirklich anti-woke antworten. Das heißt, Bewerter sollten so Antworten bewerten, aber nicht nach dem Wahrheitsgehalt, sondern danach, ob sie zu links oder zu woke klängen. Und die Vorstellung, dass ein Sprachmodell wie so ein Meinungsinstrument zu justieren, ist ja auch nicht neu, aber offenbar bei XAI wirklich gelebte Praxis. Und es kommt natürlich in der AI-Community überhaupt nicht gut an. Kritiker wie zum Beispiel dieser Gary Marcus, über den haben wir auch schon gesprochen, sehr bekannte KI-Forscher, die sprechen einfach von einer Form von moderner Geschichtsklitterung. Weil, also zum Beispiel gibt es Beobachter von der Washington Post, die werfen jetzt Musk vor, so mit einer Mischung aus technischer Manipulation und ideologischer Agenda, so sich sein eigenes Wahrheitsregime aufzubauen. Und es gibt also wirklich absurdeste Auswüchse davon, ne? Die halt irgendwie zeigen, die Änderungen an Groks Verhalten sind überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ganz viele beruhen mittlerweile voll auf Reinforcement Learning, also nach der Art von Belohnung für systemkonforme Antworten. Und was systemkonform ist, definiert natürlich Musk. Und das ist ja wirklich die Definition von Zensur. Ja,
absolut. Also es bleibt spannend. Gute Nachricht ist, es gibt immer noch andere Modelle und andere Werkzeuge, die zumindest Stand jetzt noch etwas anders unterwegs sind. Auch da muss man sich natürlich auch die kritische Frage stellen. Also wir feiern, uns wirft man ja durchaus vor, dass wir OpenAI immer so feiern. Ich glaube, das tun wir gar nicht. Also wir sind einfach begeistert von der Qualität und von dem Unternehmen. Da haben wir auch gleich nochmal interessante Nachrichten mitgebracht. Aber auch andere Modelle, das ist alles sehr USA oder halt in Europa passiert nach wie vor wenig. Und müssen halt auch da aufpassen, haben wir schon drüber gesprochen, nicht nur den Anschluss zu verlieren, sondern auch wirklich die Möglichkeiten schaffen, dass das, was wir dort geliefert bekommen an Antworten und an generierten Content im weitesten Sinne, dass man das auch selber immer wieder kritisch hinterprüft. Ne? Das ist einfach die Kernaussage dahinter, würde ich sagen.
Ganz genau.
Ich habe was Interessantes mitgebracht, das fand ich total, also witzig, weiß ich gar nicht. Entropic, allen bekannt, das sind die Macher hinter Claude, auch ein großes, ich will gar nicht sagen Startup, großes Unternehmen. Und die stehen vor Gericht. Und ich erinnerst du dich noch an das Habensburger Problem, was es gibt, nämlich das Problem, dass zu wenig Content ja mittlerweile verfügbar ist. Und ja, Sprachmodelle leben von Inhalten. Das ist der Grund, warum Meta angefangen hat, jetzt alle unsere WhatsApp-Nachrichten zu lesen oder zu analysieren oder zu nutzen für zum Training. Und Entropic hat sich gedacht, ach weißt du, das machen wir auch, aber anders. Und was sie erst einmal, also sie stehen tatsächlich vor Gericht, und zwar haben drei Autoren, Andrea Barth, Charles Gräber und Kirk Wallace Johnson, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welche Bücher die geschrieben haben, aber die haben Entropic verklagt, und zwar, weil Entropic angeblich, also es ist noch nicht entschieden, urheberrechtlich, und zwar Millionen von urheberrechtlich geschützten Büchern verwendet hat, um Claude zu trainieren. Und das haben sie nicht nur gemacht, indem sie, pass auf illegalen E-Book-Börsen E-Books runtergeladen hat. Ja, der ein oder andere Kindle-Besitzer wird wissen, wovon ich spreche. Und darüber hinaus sind sie hergegangen und haben Bücher gekauft, haben den Einband abgemacht und die Seiten eingescannt, um Claude zu trainieren. Und das ganze Thema läuft momentan am Northern District of California und wird tatsächlich dort verhandelt, weil das natürlich in, wie soll man sagen, ein recht krasser Urheberrechtsverstoß unter Umständen ist. Also es ist noch nicht entschieden, aber das fand ich eine krasse Nachricht, wenn man überlegt, wie Unternehmen vorgehen, um halt an Inhalte zu kommen, weil darum geht es ja am Ende.
Es ist total krass, ja. Also man muss halt sagen, das ist ja auch kein Kavaliersdelikt. Wir reden über ungefähr 7 Millionen Bücher, wie hier steht. Wir hatten ja dieses riesengroße Google Books Projekt mal vor 10, 15 Jahren bei Google. Und diesen Typen hat Anthropic schon vorletztes Jahr, glaube ich, geheiert, um damit halt so ein großes Book-Scanning-Project halt irgendwie an Land zu ziehen. Aber wie sie das jetzt auch umgesetzt haben, also was in diesem Lawsuit steht, ich finde es völlig krass.
Wahnsinn.
Genau, es gibt News von Mira Murati. Wir erinnern uns, ja, mittlerweile, also es ist die ehemalige Technikchefin, wenn man so will, CTO von OpenAI, die ja so ein bisschen in diesem ganzen Putschversuch rausgedrängt wurde. Aber man muss sagen, so 10 Milliarden Dollar für ein Startup ohne Produkt, ohne Umsatz, ohne Websites.
6 Monate.
Ja, 6 Monate. Das muss man erstmal schaffen. Ja, das ist krass. Also sie haben ein neues Unternehmen, das heißt Thinking Machines Lab. 6 Monate alt, hat in der Finanzierungsrunde jetzt 2 Milliarden Dollar eingesammelt, Bewertung dabei 10 Milliarden. Geschäftszahlen gibt es nicht. Strategie, sagen sie, irgendwas so mit Mensch-KI-Zusammenarbeit und adaptierbaren KI-Systemen. So, das klingt so ein bisschen wie, wir bauen Wasser OpenAI bald nicht mehr immer.
Ja, aber es ist total Wahnsinn. Also wir haben das jetzt so in so einem Nebensatz gesagt. Also es ist die größte Finanzierung, die es zum Start weg gegeben hat. Also es gab es.
Ever.
Du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt und das ist auch exakt das, was man weiß. Man weiß eigentlich gar nicht, was die machen. Es gibt kein Produkt. Es gibt nur die Strategie in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also auf jeden Fall nicht viele. Irgendwie 6 Monate erst altes in Anführungsstrichen Start-up. Und man darf, glaube ich, behaupten, dass Mira Murati, wenn sie nicht schon vorher ausgesorgt hatte, jetzt in jedem Fall ausgesorgt hat. Krass. Und zeigt, wie absurd mittlerweile die Zahlen sind, wenn es um Investments geht. Ja, also ich glaube, wenn du heute auf dein Pitch-Deck irgendwas mit KI schreibst, dann ist dein Unternehmen direkt mal irgendwie 20% mehr wert. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich völlig verrückt.
Das ist krass. Also und Murati folgt damit natürlich auch so ein bisschen diesem inzwischen bekannten Muster, ne? Große Namen, große Versprechen, KI, wie du sagst, auf dem Pitch-Deck, damit automatisch große Schecks. Wir hatten ja berichtet über Ilya Sutskever, also dieser ehemalige Chief Scientist bei OpenAI, der ja auch so ein neues Startup gegründet hat, Safe Superintelligence. Die haben mittlerweile 30 Milliarden Dollar an Bewertungen aufgerufen. Die sagen ganz klar, sie wollen nichts anderes machen außer Superintelligenz, also AGI. Bei Murati geht es so ein bisschen bodenständiger zu. Ja, also wenn man so, es gibt wirklich, wie du sagst, es gibt keine Website oder irgendwas, aber es gibt so ein paar Reddit-Files. Ja, also es soll sich um Weiterentwicklung von KI-Systemen drehen, die nicht einfach nur Outputs ausspucken, sondern quasi aktiv mit dem Menschen, was auch immer das bedeutet, kooperieren. Und das reicht offenbar schon, um wir sind wie OpenAI, nur früher dran. dass einfach 10 Milliarden Euro locker gemacht werden. Und in der Szene sorgt das für eine zarre Mischung aus Staunen, Neid, viel Kopfschütteln. Und man muss halt auch konstatieren, das Rennen um die KI-Kronjuwelen ist damit längst nicht mehr produktgetrieben, sondern einfach mittlerweile wirklich reputationsbasiert, weil man investiert bewusst in die Köpfe, gar nicht so sehr in die Geschäftsmodelle, weil die kann man offenbar flippen. Und ich glaube, Murati hat sich das grundsätzlich auch verdient. Das ist eines der prägendsten Figuren hinter ChatGPT-4 damals. Aber es bleibt einfach die Frage, was soll dieses Startup Thinking Machines Lab eigentlich bauen? Wann soll sie es bauen und wie geht es jetzt wirklich weiter?
Ja, also ich glaube, dass das, was sie dort bauen, schon Hand und Fuß hat, wie du es gerade gesagt hast. Das ist ja keine unbekannte Person, sondern eine Größe. Passt aber auch so ein bisschen zu einer Nachricht, die ebenfalls diese Woche so ein bisschen die Runde gemacht hat. Was heißt ein bisschen? Wir haben das letzten Podcast schon mal angeteasert. Jetzt ist es aber nochmal aufs Tableau gekommen, nämlich Meta bietet ja OpenAI-Mitarbeitern, halte dich fest, lieber Sascha, einen Bonus von 100 Millionen Dollar, wenn sie wechseln. Also das wird sich jedem geboten, also das kann man sich ausmalen, aber daran sieht man, wie krass dieses Rennen momentan und mit welchen, rechte Tricks ist es, aber mit welchen Spielregeln man letztendlich dort spielt. Ja, also man versucht wirklich mit aller Gewalt sich diese durchaus schlauen Köpfe zu holen. Und da spielt Geld nur eine sehr kleine Rolle. Und es sind auch tatsächlich, wenn ich den Reuters-Bericht richtig lese, den packen wir in die Shownotes, drei Menschen von ChatGPT zu Meta dann auch gewechselt.
Die kamen, glaube ich, aus einem Züricher Büro.
Ja, genau, Zürich. Genau. Lukas Bayer, Alexander Kolesnikov und verzeiht mir, liebe Freunde und Hörerinnen und Hörer, chinesischer Name, ich glaube Chiaoyi Tsai, ich bin mir nicht sicher, wie man das spricht.
Die ersten beiden waren tatsächlich auf diesem OpenAI-Event, wo wir beide auch waren. Da waren die noch. Da wurden die zwar nicht auf eine Bühne gezerrt, aber es wurde ganz am Anfang so in sehr kleiner Runde halt anmoderiert, dass wir hier auch quasi unsere besten Wissenschaftler halt irgendwie zumindest aus Europa haben. Und da waren die Namen mit dabei. Ja, so. Aber so schnell kann es gehen. Auf einmal neuer Arbeitgeber, 100 Millionen mehr auf dem Konto. Ja, was soll schon passieren?
Ja. Vielleicht dann, wenn jemand, ich würde wechseln. Also bei dem Preis würde ich auch überlegen. Ich weiß nicht, wie es dir.
Wirklich?
Ja, also natürlich nicht. Ich bin ja mega.
Deinen moralischen Kompass möchte ich haben, ey. So, gibt eine neue MIT-Studie, die für ein paar Schlagzeilen sorgt. Die hat einen sehr geilen Titel, die heißt nämlich Your Brain on ChatGPT. Und der Titel ist genauso gemeint, wie er klingt. Ja, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir Texte mit Hilfe von KI schreiben? Ne? Und wir beide machen das ja sehr, sehr ausgeprägt in jeglicher Art und Weise schon
mittlerweile mit drauf. Fürs Buch.
Nein, ja. Aber, also Spoiler, was passiert im Kopf? Nicht so viel. Zumindest weniger als ohne ChatGPT. Es ist eine sehr klein angelegte Studie von 54 Studierenden über 4 Monate. Und diese Studierenden wurden in 3 Gruppen gesteckt. Die einen durften ChatGPT nutzen, die anderen nur Google. Und die dritte Gruppe musste alleine denken, also irgendwie nur noch mit Gehirn. Und das Ergebnis in aller Kürze war, wer mit ChatGPT schrieb, der zeigte im EEG die niedrigste Hirnaktivität. Die schnitten auch bei Erinnerungsfragen deutlich schlechter ab und die konnten sich einfach quasi überhaupt nicht mit ihrem eigenen Text identifizieren. Und selbst beim Nachfragen wussten manche überhaupt nicht mehr, was sie geschrieben hatten oder was eigentlich der Kontext war. Also das ist so, glaube ich, die Definition von Cognitive Offboarding. Die Konklusion von dieser Studie war so ein bisschen, das Gehirn stirbt langsam, wenn man KI übermäßig benutzt, beziehungsweise wenn man nicht halt seine eigene Fantasie und sein eigenes Gehirn und Gedächtnis halt auch verwendet. Das ist natürlich schwierig in dieser Testgruppe, weil so wirklich eindeutig ist natürlich auch im Sinne der Signifikanz eine Studie mit 54 Teilnehmenden nicht. Es gab auch noch keine Peer-Review-Studie und auch eine sehr spezifische Aufgabe, es war Essay-Schreiben im Labor. Das heißt, man muss jetzt mal schauen, ob sich diese Ergebnisse auf andere Kontexte und auch andere LLMs übertragen lassen. Aber immerhin bleibt, das finde ich so ganz interessant, wer regelmäßig mit KI arbeitet, kennt ja so dieses diffuse Gefühl, dass man so manchmal so ein bisschen geistig auf Autopilot schaltet, wenn der Prompt dann einmal sitzt und dann nimmt man das, Copy-Paste. Aber die Forscher sprechen ja tatsächlich von diesem Cognitive Debt, also kognitive Schulden einfach übersetzt und die man aufnimmt, wenn man sich so sehr auf KI verlässt und wie bei allen Schulden, wir als Banker mal kennen das, kurzfristig ist das sehr bequem, langfristig kann das sehr teuer werden und interessanterweise, das ist auch vielleicht noch so die letzte Conclusio, konnten die Studierenden, die vorher ohne KI gearbeitet hatten, weil sie einfach schon ein bisschen erfahrener waren, sich später mit KI deutlich besser orientieren als umgekehrt. Das heißt, offenbar ist es hilfreicher, das Denken erstmal selbst gelernt zu haben, bevor man es dann auch delegiert. Und ich finde, das ist so auch ganz interessant, wenn es nachher auch um Kindererziehung und Nutzung im frühen Kindesalter, Jugendalter, Schule etc. geht. Ich glaube, wenn man mal wirklich gelernt hat, akademisch, wissenschaftlich zu arbeiten, sich mit komplexen Problemstellungen und Projekten auseinanderzusetzen und dann KI dazu nimmt, dann ist es, glaube ich, eine wirklich gute Erweiterung. Wenn du schon im frühen Kindesalter, und das hatten wir ja schon, dass das zum Beispiel in Ländern wie, ich glaube, Aserbaidschan, in China und Co. schon auf der Schulbank stattfindet, dann kann das einfach dazu führen, dass du deine Gehirnkapazität überhaupt nicht mehr nutzt, weil du einfach alles hart an KI delegierst.
Man braucht ja nur in die etwas jüngere Vergangenheit zu schauen. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist. Bei unseren ist es so, also zumindest mal bei meinen, das Thema Rechtschreibung hat einfach eine ganz andere Bedeutung. Also die können natürlich lesen und schreiben, aber dadurch, dass natürlich die Hälfte der Zeit quasi in WhatsApp oder Snapchat oder keine Ahnung, wo sie überall schreiben und du dann eine Autokorrektur hast, musst du dir natürlich keine großen Gedanken mehr machen über Punkt und Komma. Und wenn mein Großer schon mal einen Text schreibt, handschriftlich, dann ist das wirklich so, es fehlt die Autokorrektur. Also man schreibt halt in einem durch. Und das ist natürlich, wenn du das jetzt überträgst, auf KI ist das total nachvollziehbar. Wenn du im Autopilot bist und das macht das alles für dich, dann musst du halt nicht mehr nachdenken. Das ist so wie früher bei den Hausaufgaben, wenn man den Kindern geholfen hat und man hat die Matheaufgaben, damit es schneller geht. Ich glaube, man selber keinen Bock mehr hatte auf Hausaufgabenbetreuung, hat man das schnell ausgerechnet, führte dann nicht zwangsläufig zu einer besseren Note des Kindes. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen, großen, großen Aber. Und das finde ich gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Passt so ein bisschen zu einer Nachricht, die ich bekommen habe von einem Hörer von uns. Deswegen, wir freuen uns über Nachrichten. In dem Fall war es eine iMessage. Und erstmal Gratulation, Sascha, an uns. Er hört jede Woche oder alle 14 Tage unseren Podcast. Und er sagte, naja, wenn jetzt irgendwie die AIs dieser Welt irgendwann alle unsere Jobs übernehmen, was passiert denn dann mit meinem Job so? Ne? Und ist halt in dem Creative-Bereich berechtigte Frage. Und wenn man mal darüber nachdenkt, das wird ja auch, glaube ich, kommt immer ein bisschen zu kurz. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn AI alles macht. Also das mag irgendwann mal der Punkt kommen, wo AI uns dann komplett ersetzt. Ja, also das wissen wir ja alles nicht. Aber Status quo ist ja schon noch so, dass es die Kreativität braucht, es braucht den Prompt. Das sind ja unsere Gedanken und AI ist die verlängerte Werkbank. Heißt, Menschen, die in der Lage sind, diese Tools zu bedienen, dann ist das wie eine Superkraft. Also ich habe den Vortrag mit einem Tool gemacht, das stellen wir nachher auch vor. Das habe ich nicht mehr selber mich in PowerPoint gesetzt. Ich habe am Ende nur noch die Folien anpassen müssen, aber ich hatte schon mal so einen 80% Stand. Und sehr ähnlich ist es mit ChatGPT. Also wenn du ein Thema hast und du schreibst einen guten Prompt, und du liest auch vor allen Dingen die Response, die dann kommt und verfeinerst das, dann glaube ich, dann ist das eine Superkraft und dann bist du nicht mehr im Autopilot. Nutzt es natürlich nur, um schnell mal irgendwie was dahin zu rotzen. Ich glaube, dann fällst du halt auch irgendwann auf. Also ich.
Absolut. Ja, das glaube ich auch.
Aber das haben wir ja auch gesagt und vielleicht der Hörer wird wissen, von wem ich spreche. Viele Grüße an dich. Das Thema Jobs, Arbeitsmarkt, Auswirkungen. Ich glaube, da könnten wir und sollten wir tatsächlich mal eine eigene Folge zu machen. Es gibt momentan ein Meme. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was so ein bisschen rumgeht. Das ist ein Bauer, der spricht mit seinem Pferd und sagt zu dem Pferd, naja, Traktoren machen deinen Job nicht, aber nicht überflüssig. Du musst halt nur lernen, Traktor zu fahren. Also ist natürlich, je nachdem, wie man drauf schaut, das Pferd hilft das dann natürlich jetzt nur nicht, einen Traktor fahren. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen zu kurz gesagt, zu sagen, einfach nur KI macht, tötet keine Jobs, nur die Menschen, die KI nutzen können. Also so einfach wird es nicht sein. Aber ich glaube, da kann man mal eine ganze Folge zu machen.
Ja, total. Lass uns das gerne mal machen. So, ich habe was von Meta mitgebracht. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Meta-Ray-Ban-Nutzer der ersten Stunde. Jetzt
ist die wieder ganz eigentlich.
Nee, noch nicht. Ich habe sie noch nicht reparieren. Also ich kann sie nicht reparieren lassen. Also wir haben noch nicht drüber geredet, aber ich war mit meinem Sohn Basketball spielen und habe nicht so richtig aufgepasst. Und der Basketball flog auf die Nase, Brille zerbrach auf meiner Nase in zwei Teile und flog auf den Boden. Überraschung, man kann das nicht mit ein bisschen Tesafilm kitten. Ich habe es probiert, aber es ist ein bisschen komplexer tatsächlich, das Innenleben. Aber ich muss mich um eine neue kümmern und ich weiß nicht, was ich jetzt nehme. Nehme ich eine Ray-Ban oder nehme ich eine Oakley? Weil Meta mischt wieder so ein bisschen das Brillenregal auf. Mit Oakley, für alle, die sie nicht kennen, so ein Sportbrillenhersteller, auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und ich glaube, nächste Woche soll die neue Oakley Meta-Brille offiziell vorgestellt werden. Gibt so ein paar schöne Teaser mittlerweile auf Instagram und man erkennt hier sehr schnell, das ist jetzt nicht die nächste Mode-Accessoire-Kooperation, sondern das Ding richtet sich schon wirklich klar an Sportler. Zuckerberg hat ja selbst vor einiger Zeit erklärt, dass smarte Brillen so die nächste große Gerätekategorie werden sollen. Kann ich ehrlicherweise, nachdem ich jetzt ein Dreivierteljahr genutzt habe, meine, wirklich nachvollziehen. Und mit diesem Ray-Ban Glasses hat das Unternehmen ja mittlerweile auch schon wirklich eine sehr solide Basis gelegt. Ja, du kannst Fotos schießen, Videos aufnehmen, Musik hören, KI-Assistenz, Llama 3 kannst du nutzen über Sprachsteuerung. Und ich finde das mittlerweile auch wirklich halbwegs dezent eingebaut. Und jetzt machen sie den Sprung in den Sportbereich mit Oakley. Ne? Da kannst du dann vielleicht noch neue Funktionen wie Trainingsdatenanalyse, GPS-Integration, vielleicht eine Sprachsteuerung beim Joggen, kannst ein KI-Coaching vielleicht drauflegen im Sinne von, du läufst zu langsam, fetter Sack, beweg dich mal. Aber was ich auch ganz lustig. Nein, ich habe mit mir selbst gesprochen, Herzchen. So. Was ich total spannend finde, ist, ich dachte so, okay, klar, wie wird Ray-Ban das finden? Und dann habe ich herausgefunden, beide gehören, also sowohl Ray-Ban als auch Oakley, zu einer gemeinsamen Holding, die heißt Essilor Luxottica, habe ich noch nie vorher gehört. Das heißt, Meta kann sich so ein bisschen in diesem Familienbetrieb bedienen, je nach Zielgruppe, ne? Geht es um Style, geht es um Sport, geht es um irgendwas anderes. Und jetzt gerade wurden ganz frisch geleakt Gerüchte über eine AR, Augmented Reality, mit so eingebautem Display, was dann wirklich Sprachkommandos mit KI sich bedienen lässt, dass du halt irgendwie auch so ein bisschen dieses Augmented Reality, also die erweiterte Realität da auch mit einbauen kannst. Ob das dann schon in dieser Oakley-Variante drin ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen, glaube ich nicht, das wäre bestimmt auch schon geleakt, aber das könnte dann so die nächste Ausbaustufe werden. Und deswegen, ich überlege jetzt, hole ich mir wieder eine Ray-Ban oder hole ich mir eine Oakley?
Ich finde die Oakley so schlimm hässlich, wenn ich ehrlich bin. Aber als Sportler, du bist ja viel immer mit Sonne und so, mag das irgendwie vielleicht eine ganz coole Alternative sein. Ich finde, die sieht so ein bisschen, ja.
Aber die sind halt auch nicht für euch Boomer gemacht, ne? Sondern eher für uns Kids.
Ja, für uns Boomer hingegen ist jetzt was Neues gekommen, was ich ein bisschen spannender finde. Also erst einmal, glaube ich, ganz generell, man sieht so ein bisschen, es findet ein Rennen, das Device der Zukunft statt. Das sage ich jetzt. Ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber man sieht schon, dass das Thema Smart Glasses gerade eine gewisse Relevanz bekommt. Auf der einen Seite natürlich Meta mit Ray-Ban, die ganz klar vorgelegt haben und jetzt mit Oakley. Aber eben nicht nur. Wir wissen, oder das heißt, wir wissen, angeblich gut informierte Apple-Analysten oder Analysten sagen, dass Apple ebenfalls an einem entsprechenden Device arbeitet, also an nicht mehr der Taucherbrille, sondern etwas, was man auch tragen kann in der Öffentlichkeit. Was ich aber viel spannender finde, Xiaomi, bekannt durch, ich habe immer gedacht, so Billo-Hardware, das stimmt ehrlicherweise gar nicht. Die sind in der Tat preislich immer, nee, die sind preislich jetzt nicht so super teuer, aber gar nicht schlecht. Also Smartphones, Fernseher, Xiaomi ist keine pauschal schlechte Marke, also überhaupt nicht. Da möchte ich ein bisschen die Lanze für brechen. Und Xiaomi hat Smart Glasses vorgestellt und die Hardware kann sich sehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Brille sieht so dermaßen normal aus, wie ich finde, sehr stylisch, also eben wie eine Brille. Auch die Specs finde ich ganz beeindruckend. 12 Megapixel Kamera, man kann 2K-Video aufnehmen. Und was halt viel interessanter ist, es gibt eine Funktion, und das ist ja AI in Finance, die da heißt, Schau AI, also so heißt die AI, so nicht so wie, so ähnlich wie Meta, Schau AI, scan the code to pay. Das heißt, die Brille hat eine integrierte Bezahlfunktion die immer erkennt dann, also die ist an den Besitzerin gekoppelt und damit kannst du bezahlen. Auch interessant, das Gerät unterstützt Third-Party-Apps zum Start weg in 14 Stück bereits. Da ist dann sowas bei wie Livestreaming, Simultanübersetzungen und vieles andere. Und Echtzeit-Texterkennung. Also wie ich finde, ganz, ganz cool. Und jetzt der Preis. Also ich habe das für dich natürlich mal ausgerechnet. $370. Also 2700 Yuan und $370. Ist also, wie ich finde, nicht so teuer.
Aber die kommt nicht nach Europa. Ich glaube, die soll erstmal nur in Mainland, China, oder?
Dieses Nina Europa, ja, ja. Also damit finde ich einen Haken, ja.
Naja, das Ding ist doch niemals EU-AI-Act-fähig. Also das streamt doch direkt wahrscheinlich zu Xi Jinping.
Gut, aber immer diese Details.
Aber sieht gut aus.
So, wo wir aber bei Devices sind, das fand ich noch ganz interessant. Also ich meine das tatsächlich ernst. Also ich glaube, dass man jetzt gerade, also insbesondere Tech-Giants oder große Companies, sehr genau schauen, was ist das Device der Zukunft. Es gibt einen klaren Trend, der geht in Richtung Smart Glasses. Es gibt einen zweiten Trend, der hat was mit Kopfhörern zu tun. Also es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass beispielsweise die AirPods intelligenter werden sollen, dass die nächste Generation vielleicht nicht nur mit Tensor und irgendwie Herzschlagmessung, sondern tatsächlich auch mit Kameras ausgestattet werden könnte. Was ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz finde, weil ich habe meine AirPods wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber durch die ganzen WebEx, ich trage die wirklich sehr regelmäßig und sehr intensiv. Und dann gibt es ja noch I.O., dieses etwas kleinere Startup, Sam Altman und unseren guten Freund Johnny. Johnny, sag den Nachnamen nochmal für mich.
Ive.
Ich sag's immer falsch. Johnny Ive. Und wir dachten immer bis heute oder bis gestern irgendwie, ja, das wird so eine Art Necklace sein, was man sich umhält. Und es gibt ist es nicht auch ein Gerichtsurteil? Und zwar hat das damit zu tun mit dem Namen I.O. Der Name I.O. ist quasi belegt und es gibt eine Company, die jetzt vorgegangen ist. Und im Zuge dieser Gerichtsverhandlung, wie es geht um das Thema Markenrecht, ist eigentlich herausgekommen, dass das wahrscheinlich gar kein Wearable sein wird. Was ich wieder ein bisschen eigenartig finde, weil was wird's dann? Also stelle ich es mir nur auf den Schreibtisch. Also es soll auf jeden Fall nichts sein, was man sich umhängt. Ja, was
auch sein wird. Aber das ist echt, echt weird, ne? Weil, also sie sagen auf der einen Seite, hier, ich zitiere aus der PM, it's not an in-ear device nor a wearable device. Nichts, was du irgendwie trägst. Und jetzt steht hier aber, it's the coolest piece of technology that the world will ever have seen.
So. Vielleicht fliegt's hinter dir her oder so.
Hat Altman gesagt. Stimmt, so eine Mini-Drohne über deinen Kopf? So ein Heiligenschein.
Endlich.
Let's see. So, ich habe noch was von OpenAI und Microsoft. Wir wissen ja, das hat so als Dreamteam der Branche oder der KI-Branche begonnen. Ja, das droht mittlerweile aber so ein bisschen im juristischen Rosenkrieg zu enden. Das hat sich ja in den letzten Monaten immer mal wieder abgezeichnet. OpenAI und Microsoft sind seit Jahren durch Milliardeninvestitionen und viele von diesen großen Azure-Verträgen miteinander verknüpft. Aber die stehen offenbar so ein bisschen vor wirklich einer handfesten Beziehungskrise. Denn OpenAI denkt es laut Berichten darüber nach, Microsoft tatsächlich wegen wettbewerbswidrigen Verhalten anzuzeigen und zu verklagen. Und die haben jetzt schon ihre eigenen Verträge von ihrer kleinen Armee von Anwälten prüfen lassen. Der Streitpunkt ist natürlich geistiges Eigentum, denn OpenAI, und darüber haben wir, glaube ich, vor 3 Episoden berichtet, hat ein Startup gekauft, das heißt Windsurf. Damals schlanke 3 Milliarden Euro investiert. Windsurf entwickelt Code-Tools auf Basis von natürlicher Sprache. Genau das, was Microsoft ja auch hat mit GitHub Copilot. Blöd ist jetzt an der Stelle, dass beide Seiten quasi befürchten, dass der jeweils andere das Know-how abgreift. Und OpenAI möchte Windsurf aber exklusiv nutzen und sagt, Microsoft, das darf es nicht nutzen, das ist unser eigenes Zeug. Und darauf ist Microsoft, glaube ich, so ein bisschen verschnupft reagiert. Dazu, haben wir auch schon öfter hier drüber gesprochen, ist OpenAI ja mitten in diesem Strukturwandel. Man will dann endlich jetzt ganz offiziell ja auch ein gewinnorientiertes Unternehmen werden. Aber dafür braucht man für jeden Mist halt Microsoft Zustimmung, weil Microsoft hält immer noch 49% der Anteile und ganz viele so vertragliche Hebel. Und jetzt gerade wird dann verhandelt, gestritten und vielleicht dann auch bald geklagt. Und ich finde das einfach so, also so ironisch, weil beide Unternehmen haben ja vor, wann fing das an mit dieser Episode, 2,5 Jahren, als sie sich vereint oder verbündet haben, haben gesagt, wir wollen sichere KI entwickeln. Und genau diese Art von Sicherheit sorgt jetzt quasi für eine Unsicherheit in dieser Partnerschaft und könnte vielleicht auch irgendwann die teuerste Trennung der Tech-Geschichte werden, wenn wir mal ein Jahr nach vorne schauen.
Fällt mir das Lied doch ein, ich treller es gleich, es ist vorbei. Bei Junimond, es passt ja auch zum Monat, wo die Reise bei beiden hingeht. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert, aber passt auch ehrlicherweise zu einer weiteren Nachricht. Wir bleiben dann noch ein bisschen im OpenAI-Kosmos. Ich bin übrigens kein Boomer, du sagst immer Boomer, das ist total falsch. Ja, also Generation X werden sich noch an die X-Files erinnern können, Akte X. Und jetzt kommt es zu den OpenAI-Files. Ich habe deinen Gesichtsausdruck genau gesehen. Ja,
also du bist so ein krasser Boomer. Ich glaube, also kommst du auch nicht raus. Hier, Boomer bis...
Was denn
jetzt? Ja, alles von Millennials. Millennials 81, ich bin noch Millennial. Und alles davor ist irgendwie
The Open Grandpa. AI Files. Wir bleiben mal hier beim Thema. Lenk nicht ab, machen wir eine eigene Folge zu.
Der OpenAI-Files, und zwar ganz interessant, es gibt zwei Non-Profit-Watchdog-Organisationen, das Midas-Projekt und das Tech-Oversight-Projekt, beide zwei Organisationen, die sich mal irgendwann gesagt haben, wir müssen mal so schauen, was in großen Tech-Companies so los ist, und die veröffentlichen in unregelmäßigen Abständen oder regelmäßigen Abständen immer mal wieder Leaks, könnte man im weitesten Sinne sagen. Diese beiden Organisationen haben einen etwas längeren Zeitraum recherchiert. Herausgekommen sind die OpenAI-Files. Wir packen es in die Shownotes. Es sind aber openaifiles.org als Webseite. Und dort findet man dann im Grunde das, was die beiden Organisationen herausgefunden haben. Passt ehrlicherweise ein Stück weit zu dem, was wir auch immer wieder berichtet haben. OpenAI verändert sich, also von einer Non-Profit-Organisation hin zu, wir müssen jetzt auch mal Geld verdienen. Es gibt aber darüber hinaus auch, ich will das gar nicht als Gossip, weil es ja schon wichtig auch ist, wie sind die Unternehmensstrukturen, wie werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Also wirklich ein Sammelsurium der unterschiedlichen Themen, kategorisiert nach dem Unternehmen, nach Transparenz, wie Mitarbeiter, wie Verträge aussehen, ist ganz spannend zu lesen. Und ich will das gar nicht schmälern. Ich glaube nur, dass einige Punkte davon relativ noch in so großen OS-Companies, also.
Total.
Ja.
Genau. Also, ich find's gut, weil, ne, du hast ja eingangs jetzt auch wieder gesagt, wir werden ja so ein bisschen manchmal kritisiert, zumindest irgendwie beäugt, dass wir irgendwie so die OpenAI-Fanboys hier sind. In diesen OpenAI-Files steht sehr viel Neutrales, aber noch mehr Negatives drin. Und ich habe mir die am Wochenende tatsächlich mal in einer Nachtschicht irgendwie reingetan, habe das tatsächlich, also fast alles mal durchgelesen. Und ich glaube, wir haben 80% auch der negativen Sachen wirklich hier beleuchtet. Ne? Das ist irgendwie Responsible Governance, Ethical Leadership, all diese Themen, über die haben wir hier auch gesprochen. Und von daher, also ich bin da voll bei dir. Wenn du so ein Unternehmen bist, was einfach so schnell wachsen will und was so eine Mission und auch Vision hat, dann musst du gewisse Abkürzungen einfach nehmen. Und ich glaube, das tun die. Ich glaube, wenn es dann halt irgendwann so weit ist, dass du deinen moralischen Kompass verlassen musst, dann ist es halt irgendwie shady. Darüber haben wir berichtet. Aber am Ende kannst du dich, glaube ich, auch nicht so an alle Safeguards halten, wenn du diesen krassen Wachstumsschub hast. Also es ist tatsächlich spannend zu lesen. Es ist ein bisschen nerdig. Also man muss sich schon so ein bisschen auskennen und die AI-Sprache so ein bisschen mitsprechen. Aber es ist total interessant und ich glaube, es ist total wichtig auch, dass es solchen investigativen Journalismus gibt, der sich halt auch damit beschäftigt, damit halt irgendwie so der nächste große Skandal dann auch, wenn er denn irgendwann passieren würde, bei OpenAI, aber auch bei allen anderen vergleichbaren Playern, natürlich frühzeitig entdeckt und auch aufgedeckt wird.
Wo wir beim Thema Aufdecken sind, du hast die Nachricht, glaube ich, reingehauen. Ich lese das hier gerade. 200 Millionen Dollar Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium ist ja auch nicht weniger kontrovers.
Nee, also es geht ja immer mehr in Richtung Defense Tech. Also OpenAI hat jetzt ganz fetten Pentagon-Deal eingefädelt, wie du richtig sagst, 200 Millionen Dollar. Das ist für ein Jahr ehrlicherweise nur KI-Entwicklung im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums. Und was früher so mal die Idee war, AGI, Symbole der Menschheit, entwickelt halt jetzt Prototypen für Cyberabwehr und am Ende auch Bürokratieautomatisierung und Effizienzsteigerung im Pentagon. Ist am Ende auch einfach eine große Behörde, ne? Das heißt, der Deal umfasst, glaube ich, unter anderem Frontier-AI-Modelle, also alles das, was später mal ChatGPT 5. irgendwas heißen sollte. Und die Einsatzfelder sind total bürokratisch, erstmal von Dokumentenmanagement hin zu, wie gesagt, Effizienzhebel im Backoffice-Prozessen, aber eben auch Spionageabwehr, Krisensimulation und Gefechtsfeld-KI. Und gleichzeitig gibt es so ein Behördenprodukt, was OpenAI gestartet hat, das nennt sich dann ChatGPT-Gov, also wie Governance. So mit neuen Modellen, mit Datenschutzgarantie für Ministerium, ganz viel Beratungsleistung, also wie so ein Enterprise-Chat für Governance, nicht Governance, sondern Government, also Regierung. Und damit reiht sich OpenAI offiziell jetzt in diesen Pentagon Cloud Club ein. Also es ist so eine, ja, ich finde schon illustre Runde, bestehend aus Palantir, Anduril, über die haben wir auch schon mal gesprochen, riesengroß Defense-Tech-Startup und Konsorten. Und während Palantir natürlich gerne mal Daten für Geheimdienste aufbereitet, sortiert, optimiert, gibt es Anduril, die machen vor allem Drohnenabwehr, gibt es halt OpenAI ganz neu und die liefern jetzt einfach so diese Denkmaschine im Hintergrund dazu. Und ich glaube, spätestens damit ist jetzt klar, dass so die nächste KI-Welle nicht nur schreiben, malen, coden wird, sondern sie wird auch einfach entscheiden. Sie wird überwachen. Sie kann simulieren, was in Eskalationsfällen, in Krisen, in Ernstfällen auf dem Gefechtsfeld passieren könnte. Und das wirft natürlich ganz viele Fragen auf, vor allem ethische Fragen natürlich. Denn wer einmal so irgendwie auf Konferenzen von Safety und Alignment spricht, was sie bisher immer getan haben, im Hintergrund aber Militärverträge verhandeln und unterschreiben, da muss man sich dann schon gefallen lassen, dass man mal genauer hinschaut. Ne?
Ich habe noch eine Sache, also wir haben noch ganz viele Open-AI-Sachen, aber wir wollen ja auch gleich noch ein paar andere Sachen bringen. Ja. Und wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit, sehe ich gerade. Aber ich fand noch eine Geschichte ganz interessant, auch weil wir immer in unserer Branche immer darüber sprechen, was könnte eigentlich noch passieren. Und es gibt auch heute AI in Finance News tatsächlich. Was ich aber interessant finde, ist, dass kein Bereich inzwischen sicher ist vor KI. Und man weiß inzwischen, beziehungsweise auch das zumindest Wissen, Gerüchte, wie auch immer, es gibt zumindest die Nachricht, dass OpenAI ist, ein Workspace beziehungsweise ein Office, Microsoft Office-Konkurrenten zu behörden. Was ich ganz spannend finde, also wie so alles, was gerade passiert, aber wo man dran erkennen kann, dass, wie gesagt, im Prinzip bei dem Thema AI jeglicher Bereich und jegliche Phase unseres Alltags gerade disruptiert wird. Also wir wissen, es kommen ständig neue Browser. Auch da, glaube ich, kann sich nochmal einiges ändern. Also Perplexity hat den eigenen Beat gelauncht. Können wir gleich noch zwei Sätze zu sagen. OpenAI überlegt, Chrome zu übernehmen.
Ja.
Und gerade ein Office-Paket. Also du siehst, da passiert einiges, und wenn wir jetzt mal an unseren Bereich denken, ich weiß nicht, wie du drauf schaust, ja, also auch da im Bereich Finance sind wir nicht sicher, ja, und ich weiß gar nicht, ob man so sehr immer so auf Banking schauen muss, aber gerade wenn du mal so ein bisschen guckst in Richtung Investment, also Geldanlage, das schreit ja schon förmlich danach, da brauchst du ja keine UX mehr, sondern du willst ja einfach nur wissen, wie du dein Geld sinnvoll anlegen kannst, und das machst du vielleicht in Zukunft im Chatbot.
Ja, ich glaube, diese Modelle müssen halt das große Vertrauensproblem lösen, gerade in Ländern wie Deutschland, wo Sicherheit und Datenschutz natürlich irgendwie über allem steht. Das heißt, du hast halt irgendwie maximales Vertrauen zu deinem Arzt, größtmögliches Vertrauen zu deiner Bank, ein bisschen zu deiner Versicherung, und dann wird es ganz dünn. Und ich glaube, das, was wir beide machen, dass wir wirklich personenbezogene Daten und Bankdaten in Modelle hochladen, das machen dann auch nicht mehr ganz so viele, aber es werden einfach mehr. Und wenn du natürlich dann solche Netz- und doppelten Bodengeschichten halt irgendwie einziehst, auch mit Clustering, mit EU Residency in der Cloud, dann wird es natürlich auch immer mehr sicher. Ne?
Aber dieses Vertrauensproblem, das ist ein gutes Argument. Und dann dachte ich mir neulich, ist das wirklich so gut? Was passiert gerade? Du bist ja in so einem Beta-Ding drin, ich nicht, was ich übrigens hiermit anprangere. Und dann habe ich dir ganz stolz erzählt, hast du eigentlich mal gehört, wie natürlich sich die neue Stimme von ChatGPT anhört? Also das ist ja irgendwie vor 2 Wochen, glaube ich, live gegangen. Ich habe gestern nochmal, weil ich was wissen wollte, ich war unterwegs, wollte aber meine Gedanken irgendwie weiterfassen. Das heißt, du quatschst ja mit dem Ding mittlerweile wirklich völlig natürlich. Da kommen da kommt die Stimmfarbe, ändert sich, all dieser ganze Kram. So, wenn du jetzt überlegst, ich will nicht wissen, wie viele Menschen, und jetzt mal Spaß beiseite, ob wir das tun, aber wie viele Menschen irgendwann anfangen, halt auch persönliche Sachen nach dem Motto, ich habe Stress mit meinem Partner, Hundeerziehung klappt nicht, whatever, dann wird doch ein automatisches Vertrauen aufgebaut, ohne dass der Chatbot irgendwie groß was tun muss. Also überleg mal, wie viele persönliche Daten Menschen vielleicht mittlerweile diesen ganzen LLMs geben. Freiwillig, weil sie einfach wissen wollen, wie führen sie das nächste Personalgespräch mit ihrem Chef.
Die Frage ist halt, wie freiwillig ist das? Ja, natürlich tun sie es freiwillig, weil sie haben keine Handschellen dran. Aber überlegen sie sich das bewusst vorher, ne? Was, also deiner Bank und deinem Arzt gibst du bewusst Informationen. So, aber wenn du und unterschreibst auf diverse Formulare halt irgendwie vorher und kennst das Thema Geheimhaltung und Bankgeheimnis und Co. Aber das Ganze weißt du, das ist reguliert. Wenn du halt bei OpenAI bist, wirst du das in erster Linie erstmal nicht tun. Aber dann lässt du dich in so eine Beziehung halt irgendwie reinziehen. Haben wir ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, wie so eine Beziehung überhaupt funktioniert, ne? Auch psychologisch. Und ich weiß gar nicht, ob das so turbo-freiwillig ist. Und ich glaube, wenn man mal jetzt nach einem Jahr die Memory-Funktion auswerten würde, was da für Informationen auch von uns beiden dran sind, würden wir beide schon, glaube ich, teilweise ganz schön schlucken. Ich weiß nicht, ob du dir die Datenschutzerklärung von OpenAI mal durchgelesen hast. Ich habe es nicht gemacht, habe es auch nicht vor. Aber diese Informationen sind natürlich nicht gekapselt, sondern werden zu Trainingszwecken irgendwo weiterverwendet und liegen überhaupt nicht mehr in unserer persönlichen Sphäre.
Ja, da hast du recht. Also man muss das sicherlich nochmal trennen. Und es wird sehr viel Wasser, diverse Flüsse runterlaufen, bis du wirklich dieses Vertrauen hast. Trotzdem würde ich die These aufstellen, dass man sich nicht zu sehr in Sicherheit wägen soll.
Das stimmt,
ich stimme dir 100% zu. Das war ja auch eine Studie von Capgemini aus dem November 2024, wo nochmal sehr deutlich geworden ist, dass insbesondere Finanzinstitute, insbesondere Banken, mehr Vertrauen genießen bei der Bevölkerung als beispielsweise Regierungen oder Regierungsorganisationen. Also dass der Trust-Anchor ist definitiv da. Das steht außer Frage. Und das gilt übrigens insbesondere, wir gucken ja, schielen immer zu den Neobanken, aber es gilt insbesondere für die, und ich würde die DKB jetzt auch mal damit einbeziehen, zu den etwas älteren klassischen Banken. Das ist ein Vertrauensbonus und das ist ein Vertrauensanker und da stimme ich dir 100% zu. So 100% in Sicherheit, weiß ich nicht, wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Ich finde es trotzdem spannend, was dort passiert.
Ich hab noch eine Nachricht von OpenAI, die ich gerne noch bringen würde, weil sie sich genau da einreiht, was du gesagt hast, mit Office-Integration und dass hier so ganz viele unterschiedlichste Geschäftsmodelle sich halt irgendwie gerade anschauen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch relativ schnell mal auf deine anderen Punkte noch gehen, weil ich habe in 7 Minuten einen Termin. OpenAI und Mattel wagen jetzt das, was Datenschützer schon im Halbschlaf, glaube ich, aufschrecken lässt, nämlich KI-gesteuertes Spielzeug für Kinder. Und ChatGPT soll künftig so altersgerechte Spielerlebnisse integriert werden. Also von sprechenden Puppen über, keine Ahnung, interaktive Karten bei einem UNO-Spiel zum Beispiel, digitale Cheat-Tipps von irgendeinem Bot. Und damit geht man natürlich einen deutlichen Schritt weiter als bei früheren, eher so fragwürdigen Versuchen. So mit sprechendem Teddybär, mit Cloud-Anwendung, da haben wir immer schon irgendwie geschluckt, was das ist. Aber beide Firmen betonen, ne, Datenschutz first, besonders in der EU, wo mit KI-Verordnungen, DSGVO, Cyber Security etc. sowieso gar kein Spielraum für irgendwelche Experimente bleibt. Und ich finde, das ist auch echt gut so, denn wenn irgendwo Vorsicht angebracht ist, dann auf jeden Fall bei Technik, die mit Kindern spricht und im Kinderzimmer permanent zuhört. Die Idee dahinter finde ich aber schon ganz interessant. Denn Kinder sollen quasi damit lernen, spielerisch eine KI-Kompetenz zu entwickeln, auch mit Systemen zu sprechen, die ihnen antworten, in einem geschützten, gesicherten Raum auch was erklären, vielleicht sogar auch Geschichten erzählen, wenn Mami und Papi das vielleicht irgendwie nicht wollen, nicht können, aufgrund von Schichtdienst, was auch immer. Also ich sehe da sehr viel Positives dabei. Auf der anderen Seite, wer bestimmt eigentlich was Altersgerechtes? Wie stellt man sicher, dass die KI da nicht plötzlich völlig abdriftet, keine Ahnung, ja, beim UNO-Spiel aus Trotz aufgibt, in der Business-Etikette von LinkedIn abdriftet oder Schlimmeres? Und ich glaube, das muss man sich mal anschauen, aber die Grundidee finde ich zumindest technologisch spannend.
Ich gucke auf die Uhr und wir haben echt noch so viele Nachrichten und ich würde gerne noch über zwei Sachen tatsächlich dann auch über, weil es unsere Branche betrifft. Das erste ist Neobank, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von sich hören lässt oder eigentlich generell immer wieder von sich hören lässt, die britische Neobank Revolut, die nämlich offenbar kurz vor der Einführung eines KI-gestützten Finanzassistenten steht. Also im Grunde sowas wie von den holländischen, der holländischen Neobank, die ja mit Finn vor letztem Jahr schon eigentlich vorgelegt haben und den auch so ein bisschen weiter ausbauen. Und jetzt hat Francesca Carlesi, das ist der CEO von Revolut UK, hat in einem Bloomberg-Interview gesagt oder vielmehr auf einer Veranstaltung in Mailand, dass sie oder vielmehr bestätigt, dass ein AI-Assistent von Revolut in Kürze live gehen wird. Und das Ding soll im Grunde das können, was man sich vorstellen kann, also auf den Transaktionsdaten der Nutzerinnen und Nutzer, also auf den eigenen Transaktionsdaten, nicht nur Analyse erstellen, sondern ganz konkrete Tipps geben können soll zum Thema, wo kann man Geld sparen, Geldanlage, wo geht das Geld hin, also das ganze Thema Financial Health. Und was auch interessant ist, das ganze Thema KI ist Teil der Revolut-Strategie. Also es ist nicht nur, dass sie so ein bisschen KI machen, sondern es ist ein fester, verankerter Teil in deren Strategie und auch Wachstumsstrategie. Und der soll, wie gesagt, in Bälde, wie man so schön sagt, live gehen.
Ja, das ist interessant. Also ich meine, die sind ja sowieso extrem umtriebig, Revolut. Eines der, wenn nicht die, wahrscheinlich nach Nubank, am stärksten wachsende Bank der Welt. Sowohl in Assets, in Profits, in Revenues, aber vor allem auch in Kunden. Und die haben vor allem technologisch dieses ganze Thema KI jetzt auch für sich entdeckt und versuchen das sowohl intern als auch vor allem an der Kundenschnittstelle durch diese sehr, sehr vielen Produkte, die sie auch in ihrer App drin haben, auch vor allem im Wertpapiergeschäft, halt einzubinden. Und das finde ich schon sehr interessant, wie sie das machen. Und sie gehen auch immer mal wieder einen anderen Weg. Revolut überzeugt ja so sehr viel über dieses Gamification-Prinzip und wollen ja langfristig auch zu dieser Art Financial One-Stop-Shop oder Super-App werden und wollen ganz viele von den eigentlich losgelösten Produktkategorien wie, keine Ahnung, eine Debitkarte und ein Wertpapierdepot oder ein Krypto und dein eigen Konto so miteinander verbinden und wollen so ganz viel Financial Literacy und also Aufklärung natürlich auch und auch wirklich diesen KI-Assistenten im Finance Management, ne? Früher hat man PFM gesagt, der hiesige Banker erinnert sich, Personal Finance Management hat nie geklappt, war immer Schrott. Aber das jetzt quasi miteinander zu vernetzen, sauber darzustellen und dir dann auch wirklich gute Tipps und Tricks zu geben, wie du mit deinem Geld umgehst, das ist schon eine sehr interessante Entwicklung.
Absolut. Dann gibt es eine Nachricht, die ist sehr neu tatsächlich, ich glaube, die ist von gestern, BNY Mellon, die älteste Bank der USA. Macht etwas sehr Ähnliches, was ja auch in Deutschland mittlerweile einige Banken tun, beispielsweise die DKB, aber auch die der DSV als Teil der Sparkassen Finanzgruppe, nämlich strategisch mit OpenAI zusammenzuarbeiten. Und das tun sie auch. Und zwar finde ich das ganz interessant, inwiefern sie das tun. Also zunächst einmal geht es darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Thema Compliance und wenn es um fortgeschrittene Analysen geht, also Finanzanalysen geht, ein entsprechendes Werkzeug an die Seite zu stellen. Und das ist nicht nur einfach ein Chat-GPT, sondern die haben dazu ein Tool entwickelt namens Eliza, was wiederum natürlich auf OpenAI oder Chat-GPT-Modelle oder vielmehr OpenAI-Modelle zugreift, eine strategische Partnerkraft. Und wenn ich die Nachricht richtig interpretiere, und das finde ich eigentlich den spannenderen Teil. Die Partnerschaft mit OpenAI zieht nämlich darauf ab, gemeinsam mit OpenAI neue Use Cases für Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Und das finde ich insbesondere, weil ja die BNY Mellon eine recht alte oder vielmehr eine sehr, eine recht doch alte im Sinne von schon lange auf dem Markt befindliche Bank befindet. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Finde ich das einen bemerkenswerten
Genau. Vielleicht brauchst du mal KI-Unterstützung.
Beim Reden. Ja, weil du drängelst mich jetzt so. Ich gucke auf die Uhr, du musst gleich weg und ich wollte ein Tool noch vorstellen.
Jetzt haben wir wieder. Mein Termin hat jetzt angefangen, aber sieh zu, es ist okay. Für unsere Hörerinnen und Hörer komme ich gerne ein paar Minuten zu spät.
Kommst du einfach zu spät. Aber wir haben ganz oft in der Vergangenheit, also wir sind durch mit meinen Nachrichten, mit unseren Nachrichten vielmehr und kommen zu dem Tool der Woche. Eigentlich waren es drei, es ist nur noch eins. Wir haben oft über 11 Labs gesprochen. Und 11 Labs hat einen neuen Agenten vorgestellt namens 11.ai. 11 in dem Fall nur als Zahl geschrieben, also 11.ai. Kann man sich anschauen. Und was ist 11? 11 ist nichts anderes wie eine Art Siri, wie ein Gemini oder wie ein Alexa, der aber im Browser läuft. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass du 11 erst einmal einen anderen Namen geben kannst, also du kannst deinen Assistenten benennen, wie du möchtest, und du kannst aus 5000 Stimmen wählen. Du kannst natürlich auch deine geklonte Stimme wählen. Ich habe zum Beispiel einen Assistenten deine Stimme gegeben, damit ich endlich mal jemanden habe, auf dich hört. Und jetzt pass auf, das Ding läuft im Browser. Das ist ja jetzt erstmal, wo man sagt, okay, so ein Chatbot im Browser kennt man ja, aber jetzt kommen wir zum Thema MCP. Wir haben ja oft schon über das Model Layer Protokoll gesprochen. Oder Model Layer Context Protokoll, was es ja ermöglicht, Chatbots mit externen Diensten zu verknüpfen. Und das kann 11. Du kannst vom Start weg es mit Perplexity verknüpfen, du kannst es vom Start weg mit deinem Google-Kalender verknüpfen, du kannst es mit Slack verknüpfen und kannst dann sagen, hey 11 oder welchen Namen du auch immer gegeben hast, fass mir mal die letzten Slack-Nachrichten zusammen, mach mir einen Kalendereintrag, suche aber vorher nach der Telefonnummer von dem Zahnarzt. Das kannst du alles schon tun und es funktioniert. Es funktioniert im Browser, sowohl mobil als auch auf dem Desktop. Finde ich bemerkenswert. Und das alles als Alpha-Stadium. Das ist noch super early on. Und du kannst es nicht nur mit den vorgefertigten MCPs verknüpfen, sondern du kannst darüber hinaus auch manuell, es gibt ja eine riesengroße Datenbank mit mittlerweile über 2000 Projekten, die dieses Protokoll unterstützen. Du kannst auch manuell weitere dazu schalten. Komplett kostenlos aktuell zu nutzen. Schaut es euch an, 11.a. Fertig. Ach so, ich mache die Abmoderation. Ja, das war unsere Folge AI in Finance. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Sorry, dass wir so ein bisschen zum Ende hindurchgehetzt sind. Das passiert manchmal. Wir freuen uns nach wie vor auf eure Nachrichten, Kritik, Anregungen. Worüber sollen wir mal sprechen? Wir geloben, das auch zu tun. Wenn wir über Schwerpunkte sprechen oder in Zukunft über Schwerpunkte sprechen, gebt uns gerne Themen, die ihr hören möchtet. Ansonsten, bleibt gesund, kommt gut durchs Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, macht's gut, ihr Lieben. Sorry fürs Durchhetzen, das ist ein bisschen mir geschuldet. Aber einer von uns beiden muss ja noch arbeiten und ist kein Podcast-Milliardär. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.